Herzlich willkommen, liebe Kolleginnen und Kollegen, zu einer neuen Folge Labotalk News. Heute habe ich meine Kollegin Annemarie Bauer-Kaufold zu Gast und wir wollen uns über ein Element unterhalten, was nicht nur für den Metallbau wichtig ist. Das ist das Eisen. Herzlich willkommen, Anni.
Hallo Alex, vielen Dank für die Einladung.
Anni, der Eisenmangel, ist das tatsächlich etwas, was bei unseren Tieren wirklich vorkommt?
Ja, das gibt es tatsächlich und es kommt auch gar nicht so selten vor. Man muss so zwischen zwei verschiedenen Formen unterscheiden. Und zwar gibt es einmal den absoluten Eisenmangel und es gibt den funktionellen Eisenmangel.
Und warum? Wo ist da der Unterschied?
Also von einem absoluten Eisenmangel sprechen wir, wenn der Eisenspeicher im Körper sich tatsächlich langsam leert. Also wenn wir nicht mehr so viel Eisen zur Verfügung haben, weil im Körper nicht mehr viel zur Verfügung steht. Und es ist meistens ein Missverhältnis von der Eisenaufnahme und dem Eisenbedarf. Das ganz Typische, was wir dann haben, ist ein Eisenverlust oder ein Verbrauch, also zum Beispiel aufgrund von Blutungen. Das kann was Akutes sein durch ein Trauma oder ganz klassisch so diese chronische Magen-Darm-Blutung. Das ist so das Hauptding. Aber natürlich könnte auch eine ungenügende Eisenzufuhr über die Nahrung eine Ursache sein. Haben wir beim Tier relativ selten, da müsste man die schon vegan ernähren. Oder es ist ein gesteigerter Eisenbedarf da, zum Beispiel im Wachstum, aber auch in der Trächtigkeit. Und wirklich selten kommen noch Resorptionsstörungen vor. Das kann mal sein, aber es ist tatsächlich nicht oft. Und was wir dann typischerweise sehen, ist, dass das Ferritin niedrig ist, weil wir halt insgesamt zu wenig Eisen haben. Und im Gegensatz dazu haben wir noch den funktionellen Eisenmangel. Und das heißt, dass im Körper zwar genug Eisen gespeichert ist, aber dieses Speichereisen steht dem Körper nicht zur Blutbildung zur Verfügung. Und da ist der ganz klassische Grund eine chronische Krankheit oder Entzündungen, aber auch Neoplasien können sowas machen. Und in dem Fall wäre das Ferritin normal oder es kann sogar erhöht sein, weil Hormone wie das Hepzidin die Freisetzung von dem Eisen aus den Speichern hemmen. Also man kann ganz grob zusammenfassend sagen, absoluter Eisenmangel heißt, wir haben zu wenig Eisen im Körper und hier macht es auch Sinn, Eisen zu geben. Und bei einem funktionellen Eisenmangel hat der Körper genug Eisen, aber es steht für die Zellen nicht zur Verfügung. Und in dem Fall würde es auch nichts bringen, wenn wir Eisen substituieren, weil der Körper einfach nicht in der Lage ist, es zu verwenden. Und im schlimmsten Fall kann es dann sogar schädlich sein.
Okay, das heißt, also es klingt schon sehr komplex und besonders im Hinblick auf die Therapie ist das offenbar wichtig, dann auch wirklich zu unterscheiden, was für eine Form vorliegt. Aber
genau.
Unterscheiden kann ich es vermutlich nicht nur, indem ich das Gesamteisen im Serum messe, oder?
Das wäre schön, weil es sehr einfach ist, aber nee, leider funktioniert es nicht. Da brauchen wir noch den ein oder anderen Parameter mehr. Ich kann mal kurz erklären, warum das nicht so einfach funktioniert. Das meiste Eisen, was der Körper hat, ist im Hämoglobin eingebaut, also in den Erythrozyten. Und das restliche Eisen liegt in Form von Speichereisen, also im Ferritin vor. Und nur so ein ganz, ganz geringer Anteil vom Eisen ist als Plasmaeisen vorliegend. Und deswegen können wir das nicht einfach nur zur Eisenbestimmung nutzen.
Was macht man als allererstes, wenn man den Verdacht hat?
Naja, erstmal guckt man, liegt eine Anämie vor, ja oder nein? Und wenn wir eine Anämie haben, dann guckt man, ist die regenerativ oder nicht? Und es lohnt sich auch immer, dass man mal einen Blick auf die Erythrozytenindizes wirft. Ich weiß, es ist immer so ein Parameter, den man gerne vernachlässigt, aber den hat jedes Gerät. Und da kann man dann gucken und vor allem das MCV ist mit interessant. Das ist das mittlere korpuskuläre Volumen. Und das beschreibt uns die durchschnittliche Größe von so einem Erythrozyt. Und wenn das MCV hoch ist oder normal, dann ist ein Eisenmangel eher unwahrscheinlich. Wenn es zu niedrig ist, dann haben wir einen Hinweis, dass möglicherweise ein Eisenmangel vorliegen könnte.
Okay, und was ist mit dem RET-HB? Ich habe mal gehört, dass das auch tatsächlich irgendwie eine ganz gute Information liefern kann. Stimmt das?
Ja, genau. Also nicht jedes Gerät kann das. Die großen Laborgeräte bei uns können das messen. Teilweise geht es auch in-house. Das RET-HE oder RET-HB ist das Hämoglobin von den Retikulozyten. Und das ist ein ganz schöner Marker, weil es uns sagt, wie viel Eisen noch im Knochenmark zur Verfügung gestanden hat, als die Zellen gebildet wurden. Das heißt, wir wissen, was im Knochenmark los ist. Ein niedriges RET-HE kann zum Beispiel darauf hinweisen, dass wir eine eingeschränkte Eisenverfügbarkeit haben, also dass die Erythropoese nicht so gut funktioniert deswegen. Und ein normales RET-HE spricht eher dafür, dass die Erythrozytenproduktion ausreichend mit Eisen versorgt wird. Das ist ein ganz netter Parameter.
Und du hattest vorhin noch das Ferritin angesprochen. Was ist damit? Das ist ja auch so ein Parameter, der, ich meine, in dem Eisenstoffwechselprofil mit enthalten ist. Das macht auch Sinn zu unterscheiden?
Genau, also wir haben da zum Beispiel das Ferritin und das Hepzidin mit drin. Das Ferritin ist ganz schön. Wenn man das zusammen mit zum Beispiel dem MCV anguckt, sind beide niedrig, dann haben wir eine höhere Wahrscheinlichkeit für einen Eisenmangel. Wenn das MCV niedrig ist und das Ferritin ist normal oder erhöht, dann kann das hinweisend sein, dass wir eine Anämie der chronischen oder entzündlichen Krankheiten haben. Und da würde es dann Sinn machen, wenn wir noch Entzündungsparameter mit dazu bestimmen.
Okay, und das Hepzidin, was hat das für eine Funktion?
Eine ganz wichtige im Eisenstoffwechsel, das Hepzidin ist für die Eisenregulation mit zuständig und ist so unser Gegenspieler zum Eisen. Es wird in der Leber gebildet und die wichtigste Wirkung ist, es hemmt das Ferroportin. Das Ferroportin ist die Pforte von den Enterozyten, also den Darmzellen, hinaus in das periphere Blut, sage ich mal. Und so kommt das Eisen überhaupt in die Blutbahn. Und wenn viel Hepzidin da ist, dann sind diese ganzen Türen, sage ich mal in Anführungszeichen, geschlossen und dann kann kein Eisen mehr in den Stoffwechsel übertreten. Folge wäre, Serumeisen ist niedrig und die Eisenspeicher im Gewebe, die sind aber voll. Das heißt, das Hepzidin steigt an bei einer Entzündung, es ist auch eine akute Phaseprotein oder bei hohen Eisenspeichern. Und es sinkt immer dann, wenn man einen Eisenmangel hat oder wenn man eine Hypoxie hat oder wenn einfach aus irgendeinem Grund die Erythropoese gesteigert sein muss. So ein ganz wichtiger Parameter.
Ja, eben, diese mit so ganz komischen Kürzungen. UIBC meine ich und TIBC da, ja. Davon habe ich nicht so. Was haben die
Genau,
für
die sind auch Teil in unserem Eisenstoffwechselprofil. Und dieses UIBC, das sind ist die ungesättigte Eisenbindungskapazität. Damit messen wir die Eisenbindungskapazität im Blut, das heißt das freie, nicht mit Eisen besetzte Transferrin. Und dann haben wir noch das TIBC, das ist die totale Eisenbindungskapazität. Und die gibt uns an, wie viel Eisen das Blut noch binden kann.
Okay, das heißt, wir werfen alles in einen Topf, gucken, wie es sich miteinander verhält und können dann ganz gut sagen, ist es überhaupt ein Eisenmangel, ist es ein absoluter, ist es ein relativer? Aber du hast jetzt öfter auch mal von akute Phasenproteinen gesprochen. Also ich nehme mal an, du sprichst von CRP für den Hund und SAA für die Katze, auch wichtig zur Unterscheidung, oder?
Ganz genau, das brauchen wir auch. Das sind die Entzündungsparameter, die wir noch nutzen können, weil je nachdem, ob eine Entzündung vorliegt oder nicht, verändern sich die Werte. Und deswegen brauchen wir die. Also ein niedriges Ferritin und ein normales CRP mit einem normalen SAA spricht eher dafür, dass wir einen absoluten Eisenmangel haben. Während wenn wir ein normales oder erhöhtes Ferritin haben in Kombination mit einem hohen CRP oder SAA, dann haben wir einen Hinweis, dass wir vielleicht eher einen funktionellen Eisenmangel haben.
Okay, spannend. Wie ist es denn mit der Präanalytik? Müssen wir irgendwas Besonderes beachten? Muss der Patient nüchtern sein oder ist das eine relativ einfache Nummer mit dem Profil?
Ja, Präanalytik, ganz wichtiges Thema. Also nee, der Patient muss nicht nüchtern sein, das ist kein Problem. Die Probe muss auch nicht gekühlt verschickt werden. Uns reicht Serum. Aber wichtig ist, dass dieses Serum vernünftig entnommen ist. Heißt, es sollte abzentrifugiert bei uns ankommen. Es sollte nicht hämolytisch sein, im besten Fall auch nicht lipämisch. Also da ein bisschen darauf achten.
Ja, danke Andi für diesen spannenden Einblick in den Eisenstoffwechsel. Ich bin jetzt auf jeden Fall auch ein Stück schlauer und Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wünsche ich noch eine sonnige Zeit bis zum nächsten Podcast. Ciao, Andi.
Danke dir, Alex, dass ich dabei sein durfte. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Verabschiede mich auch von Ihnen. Wenn Sie noch Fragen haben, gerne jederzeit anrufen. Tschüss.